Ja, dann herzlich willkommen beim Open Science Radio zur Episode 13. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, hier die neue Episode online zu bringen, beziehungsweise überhaupt ein bisschen gedauert, die neue Episode zu produzieren. Denn das Jahr 2013 hat sich so ein bisschen mehr in Arbeit aufgelöst, als ich mir das gewünscht hätte. Insofern hatte ich da ein bisschen wenig Zeit. Außerdem habe ich mir Ende letzten Jahres so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses ganze Podcasting eigentlich weitermache und welche Projekte mir jetzt wie sehr am Herzen liegen. Und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie sich auch dieses Format innerhalb des letzten Jahres entwickelt hat. Ich habe nämlich am Anfang Januar 2013, am 2. Januar die erste Folge, die Nullnummer, produziert und habe dann am 7. Januar sozusagen die erste thematische volle Folge produziert. Das ist also das Open Science Radio jetzt ein Jahr alt, wobei die letzte Folge im September erschienen ist. Insofern muss man da eigentlich 3 Monate davon abziehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, wie das hier das weitergehen soll, und thematisch bin ich nach wie vor total fasziniert und will das auch so ein bisschen weiterführen in der Richtung. Habe aber festgestellt, dass mir ein bisschen was fehlt, und das hat zwei Aspekte. Das hat zum einen so einen motivatorischen Aspekt. Wenn man alleine ist, dann ist man sehr, sehr oft in der Gelegenheit, wenn man unter Zeitdruck steht und irgendwie viele andere Dinge zu tun hat, dann doch mal schneller zu sagen, naja gut, dann verschiebe ich es nochmal um eine Woche. Naja, und dann schiebt man so Dinge vor sich her und kommt irgendwie nicht mehr so richtig dazu. Und da ist vielleicht jemand, der einem dann vielleicht auch mal in den Hintern tritt und sagt, ja hier, ich habe da aber auch noch was vorbereitet und das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, gar nicht so schlecht. Außerdem, und das ist viel, viel schwerwiegender, habe ich festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, den so verschiedene Blickwinkel auf bestimmte Themen einzunehmen, wenn man alleine ist. Also man kann sich natürlich zwingen, das irgendwie objektiv zu betrachten und zu versuchen, andere Blickwinkel einzunehmen. Aber irgendwie finde ich spannender, wenn man das Ganze sozusagen diskutiert zwischen Menschen, die sich damit von verschiedenen Seiten her auch mit beschäftigen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Dann frage ich doch einfach mal, ob irgendjemand Lust hat, dem Ganzen hier beizuwohnen und da auch ein bisschen Energie reinzustecken, und habe einen Blogpost geschrieben, worauf sich hin einige Menschen bei mir gemeldet haben, was ich ganz erstaunlich fand. Ich hätte so mit 2 oder 3 Rückmeldungen gerechnet, aber es kamen dann doch ein paar mehr. Und haben einige Personen Interesse bekundet und sich bereit erklärt, und dann stand ich irgendwie vor dem blöden Punkt, dass ich mich für irgendjemanden entscheiden muss. Und das habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Bauchgefühl rausgemacht. Also es gab einige, die halt ganz klar gesagt haben, hier, ich habe wenig Erfahrung, hätte aber total Spaß daran. Und dann weiß ich von einigen, dass sie halt in bestimmten Teilthemen sehr viel Einblick haben. Und naja, dann habe ich mit so ein paar von euch, die sich zurückgemeldet haben, auch schon gesprochen und habe jetzt einfach mich kurzerhand so, wie gesagt, bisschen aus dem Bauchgefühl heraus dafür entschieden, einfach mal den Konrad einzuladen, der mir sozusagen virtuell gegenüber sitzt. Hi Konrad.
Hallo zusammen. Mir war das gar nicht klar, dass da so ein Entscheidungsprozess vorher stattfand.
Naja.
Ich fühle mich jetzt geehrt.
Naja, also man muss ja, ne? Und gerade, also es wäre natürlich auch cool gewesen, wenn es nur eine Rückmeldung gewesen wäre, dann hätte ich mir keine Gedanken mehr machen müssen, dann hätte ich es einfach so versucht. So war es jetzt irgendwie so, doch so ein bisschen schwieriger. Ich freue mich absolut, dass du dabei bist und das hier mitversuchen möchtest, weiterzuführen ins Jahr 2014. Ich glaube, wenn man so sich das letzte Jahr anguckt, dürfte uns in dem Jahr nochmal eine Beschleunigung erreichen.
Auf jeden Fall.
Ich denke, da dürfte einiges unterwegs sein. Aber bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, vielleicht sagst du noch ein paar Sätze zu dir selber und stellst dich mal so kurz vor.
Ja, gerne. Also ich bin Wissenschaftler. Ich arbeite in Würzburg an der Universität. Ich habe die letzten 3 Jahre als Postdoc in der Infektionsbiologie gearbeitet, wobei das kein ganz klassischer Postdoc ist, sondern das ist fast mehr ein Service. Soll heißen, ich bin Bioinformatiker, und arbeite in vielen Projekten mit, um die Datenanalysen durchzuführen. Das heißt, Leute haben spannende Themen, haben dazu viele Daten produziert, aber können damit nicht wirklich umgehen. Und dann kommen die häufig zu mir. Und das hat sich jetzt noch weiterentwickelt. Ich bin jetzt sozusagen Gruppenleiter von einer Einheit in der Core Unit für Systemmedizin, nennt sich das, und mache da eigentlich genau das Gleiche wie vorher. Habe jetzt noch ein paar mehr Leute an der Hand und versuche Leuten ihre Probleme zu lösen, indem ich ihnen bioinformatisch unter die Arme greife. Ich habe vom Studium her bin ich Biochemiker. Wobei ich schon im Laufe des Studiums gemerkt habe, das mit den Computern ist eigentlich eine nette Sache. Habe noch Informatik dazu genommen und habe dann nach meinem Studium in Heidelberg am EMBL promoviert. Und das war reine Bioinformatik. War dann nach der Promotion eine Weile außerhalb der Wissenschaft, weil ich dachte, ich wollte noch mal was anderes sehen. Bin dann aber nach 2 Jahren wieder zurückgekehrt. Mhm. Genau, und jetzt bin ich sozusagen in Würzburg tätig und das gefällt mir auch sehr gut. Das macht mir sehr viel Spaß. Und der Zugang zum Open Science oder zur Open Science und Open Access und so, das ist schon irgendwie vor vielen Jahren passiert, weil ich immer wieder über, sagen wir mal, mir diese Web 2.0 Themen immer mehr in diese Richtung gestoßen wurde und es liegt einfach auf der Hand, dass da so viel mehr und anders besser gemacht werden könnte, als das momentan der Fall ist und dass leider Wissenschaftler häufig in ihrem Trott verfallen und sich dem System sehr anpassen, ohne das System eigentlich zu hinterfragen. Und eigentlich als Wissenschaftler, finde ich, muss man eigentlich auch das System, in dem man arbeitet, sehr stark hinterfragen und schauen, ob es wirklich das Beste ist. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass es momentan definitiv nicht das Beste ist. Unser ganzes Publishing-System stammt noch aus einer Zeit, wo das Internet nicht existierte und diese ganzen alten Zöpfe sind alle noch da. Also nicht alle, aber noch zu viele, sagen wir das mal so. Und da fühle ich mich sehr bewegt, dass zumindest die Information rauszutragen, was man besser machen könnte, mit Ideen zu spielen und auch selber in meiner Forschung das etwas einzubringen. Ist immer nicht ganz einfach, weil, wie schon gesagt, es sind nicht mehr meine eigenen Themen, an denen ich arbeite und ich kann dann nicht immer sagen, ja, dann schieben mir die Daten jetzt früher raus, das geht nicht, weil das Daten von anderen Leuten sind. Für eigene Projekte versuche ich das entsprechend umzusetzen. Und auch meine Software ist alles Open Source.
Was ja eigentlich, also wir verlinken natürlich auch gerne deinen Blog, da findet man auch eine ganze Menge deiner Publikationen und vor allen Dingen auch sozusagen die Verlinkung auf alle andere Projekte, die du so vorantreibst. Was ja ganz spannend ist, ist, dass du genau in dieser Metaposition bist zwischen verschiedenen Projekten und an der Schnittstelle zu dem, was sozusagen das Futter für die Wissenschaft an der Stelle ist, also an dieser, besonders an dieser Datenverwaltung, an dem Umgang mit Daten. Und das fand ich total spannend, weil das sich halt in der Tat so als Metadisziplin durch nahezu mittlerweile alle Forschung zieht. Wenn man mal vielleicht so von Literaturforschung ab sieht, aber selbst da kann man irgendwie Korpuslinguistik oder sowas betreiben, was auch sehr viel mit Daten und Statistik und sowas zu tun hat. Insofern fand ich das ein total spannendes Thema und bin gespannt auf so deine Einblicke und Blinkwinkel auf die Themen, die wir hier ansprechen.
Das ist auch definitiv ein wachsender Markt, wenn man das so sagen kann. Auch die Literaturwissenschaften nebenbei gesagt. Ein Freund von mir, der was hat er untersucht? Ich glaube, die verschiedenen Versionen von Faust oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er da auch auf bioinformatische Algorithmen zurückgegriffen. Also ich denke, dass dieses Data Mining und so, das findet man eigentlich überall. Die Wissenschaft allgemein wird mehr auf diese Hochdurchsatzfahnen zurückgreifen, immer mehr und immer mehr, gerade in der Biologie, das wächst exponentiell an und da kann man auch viel holen. Und das ist halt wichtig, dass man dafür sorgt, dass die Daten gut verfügbar sind und entsprechend unter Lizenzen zur Verfügung stehen. Ja,
ja, stimmt. Na dann lass uns doch mal einen thematischen Blick werfen. Und eigentlich sollte an dieser Stelle einen Rückblick auf eine Konferenz, die im letzten Jahr in Berlin stattfand, erfolgen. Zu der ich eigentlich gehen wollte, zu der ich mich auch angemeldet hatte und das Ticket bezahlt hatte und dann kam wie immer was dazwischen, was mich total ärgert, weil es geht um diese Berlin 11 Satellite Conference Und da liefen halt, oder anders, das ist so eine Satellitenkonferenz, die organisiert wird von The Right to Research. Mhm. Und ist explizit ausgelegt dafür, dass man sozusagen den wissenschaftlichen Nachwuchs, besonders so auch schon auf der Studentenebene, dazu engagiert, mehr zu publizieren und sich an der Stelle schon wissenschaftlich zu betätigen.
Sind die thematisch eingeschränkt oder auf welche Fachbereiche oder in welchen Fachbereichen machen die das?
Also ich habe jetzt keine thematische Einschränkung festgestellt. Okay. Also es waren sowohl Biologen als auch ITler da. Okay. Ich hatte auch gesehen, dass ein paar Sozial- und Geisteswissenschaftler da waren. Also ich habe jetzt zumindest nicht gemerkt, dass da eine thematische Einschränkung vorherrschte.
Ja, das ist ja super drin. Ja.
Also du hast natürlich, wie so oft, die Naturwissenschaften haben da so eine Vorreiterposition. Ne? Und man merkt es halt in dem ganzen Bereich, dass Humanities, die Geisteswissenschaften, dann etwas langsamer nachziehen. Aber ich glaube, die waren da auch total offen. Und was halt total spannend war, waren die Leute, die vor Ort waren. Also man kennt da sicherlich den einen oder anderen. Also Jack Andraka war da und hat einen Vortrag gehalten, den ich mir zumindest online kurz angeschaut habe oder mal reingeschaut habe. Dann Cameron Nylon kennt man. Also es waren echt Leute vor Ort, die ich auch gern nochmal vors Mikro gezerrt hätte. Naja, hat nicht sollen sein. Ich hoffe, das kann man irgendwann mal wiederholen.
Cameron ist sehr umtriebig und häufig auch in Deutschland bei anderen Konferenzen, von daher kann man den vielleicht auch da mal abgreifen.
Genau. Was aber ganz spannend war, was lange vorher schon angekündigt war, worüber ich auch schon in einigen Folgen vorher hier berichtet hatte, ist, dass der Open Science Button, der Open Access Button dort offiziell sozusagen an den Start ging und gelauncht wurde. Und das ist ja auch eine studentisch ins Leben gerufene Initiative, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Open Access zu schaffen, indem man eigentlich genau das Gegenteil beleuchtet, nämlich immer dann Aufmerksamkeit auf jemanden lenkt oder auf ein Thema lenkt, wenn jemand mal an eine Publikation kommt, die nicht Open Access zur Verfügung steht.
Den habe ich kürzlich sogar mal benutzt.
Ja, ich habe jetzt auch schon einige gemeldet. Also wer das Ganze nicht kennt, das ist ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben es als Bookmarklet gemacht. Mhm. Das ist sozusagen ein Button, den man im Browser hat, in der Bookmark-Leiste. Und wenn man an irgendeiner Stelle in diesem Netz an ein Paper oder an einen Artikel kommt, der sozusagen hinter einer Paywall versteckt ist, markiert man diesen Artikel einfach als nicht zugänglich. Und dann wird er auf der Webseite dieses Projekts unter openaccessbutton.org halt markiert auf einer Karte. Und das hat zwei ganz spannende Aspekte. Zum einen sieht man auf dieser Karte sozusagen geografisch zugeordnet, wo Leute, und das ist jetzt eine Auslegungssache, entweder auf Closed Access Artikel stoßen oder wo Leute eher gewillt sind, das zu melden. Mhm, ja. Also man sieht auf dieser Karte, dass Europa da zum Beispiel total vorherrschend ist oder die Nutzung in Europa wesentlich stärker ist, obwohl ich glaube, das Team, was das ins Leben gerufen hat, aus den Staaten kommt. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher.
Ja, das ist manchmal verselbstständigt sich das in einer gewissen Community und dann.
Genau. Und was für einen merkwürdigen Effekt das hat, ist, den ich gar nicht vorher irgendwie mit erwartet hatte, ist, wenn ich habe das halt verbunden mit Twitter. Du kannst halt jedes Mal, wenn du sozusagen diesen Button betätigst, automatisch auch einen Tweet absetzen, der auf das Paper linkt, was du halt gemeldet hast. Und bemerkenswerterweise, das habe ich jetzt ein paar Mal getan, und in 50% der Fälle hatte ich danach entweder eine Direct Message oder eine Mail in meinem Postfach mit dem Paper.
Genau, das kann ich teilen. Also ich hatte, wie schon gesagt, ich habe es auch kürzlich für Lancet mal gemacht, wo wir lustigerweise gar keinen Zugriff drauf haben, was ich seltsam fand. Mhm. Und ja, eine halbe Stunde später hat mich ein ehemaliger Kollege angeschrieben, hier kannst du haben.
Ja, und das funktioniert halt nicht nur mit Bekannten, sondern ich hatte halt auch Mails von Leuten, die ich vorher noch nicht mal virtuell begegnet bin. Und dann hier, hab gerade deinen Tweet gesehen, an beides Paper, viel Spaß damit. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das so ausgelegt war. Ich glaube nämlich eigentlich eher nicht. Aber es hat irgendwie diese Richtung eingeschlagen, was irgendwie witzig ist.
Ja, es ist nett. Nee, klar, eigentlich sollte es darauf hinaus zu sagen, Leute, wir haben ein Problem und deshalb hämmern wir das jetzt mal auch in die sozialen Medien mit rein. Dass die Leute dann natürlich Hilfe bekommen, ist ein sehr schöner Nebeneffekt.
Ja.
Denn die Message bleibt ja bestehen. Gleichzeitig merken die Leute, oh, hier Bomb gegen die Wand gefahren, so sollte es nicht sein. Denn man muss sich auch immer vorstellen, das kostet ja auch Zeit. Natürlich, man kann immer Kollegen fragen, oh, habt ihr dieses Paper? Aber wenn man das aufsummiert, dann baut das einfach eine Reibung in die Forschung ein, die nicht nötig ist. Und das ist ja allgemein, geht es ja beim Open Science auch darum, diese Reibung rauszunehmen, dass man eben Sachen einfach glatt durchziehen kann. Und
ja.
Das ist bei so einer Paywall einfach nicht der Fall.
Ja. Das Projekt hat ist schön offen auch gestaltet. Also du kannst sozusagen sehen, wie viele Paywall-Hits momentan existieren. Da sind wir jetzt irgendwie knapp über 4.000, habe ich vorhin gesehen, wovon mehr als die Hälfte in Europa und ich glaube davon ein großer Teil in Deutschland gemeldet ist. Also irgendwie scheinen da viele Deutsche da einen echten Favorite für zu haben, das zu benutzen. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das offiziell in Berlin bei dieser Konferenz gelauncht wurde. Dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhielt. Also das ist ganz spannend. Ich hatte jetzt mal vor kurzem die Entwickler oder die Projektinitiatoren angeschrieben. Man hatte mir so ein paar Features gewünscht, auch so hinsichtlich der Karte, dass man die halt irgendwie auch exportieren kann und ein bisschen genauer aufgliedern kann und vor allen Dingen auch so ein bisschen nach Publikation sortieren kann, also nach Art der Publikation, ob es jetzt Biologie oder Chemie oder Physik oder sowas ist. Die sind da auch fröhlich am Entwickeln. Ist wie so oft, es sind halt nicht so viele Menschen. Und brauchen da halt einfach auch ein bisschen Zeit, um das umzusetzen. Aber ich glaube, da kann man schon noch so ein paar spannende Sachen rausziehen.
Ja, ist, denke ich, ein toller Datenschatz auch, dann, mit dem man arbeiten kann. Ja.
Genau. Und man merkt ja, dass mittlerweile diverse Projekte angestoßen sind, wo es genau darum geht, auf Primärdaten hinzuweisen, indem man so eine Metadatenauswertung betreibt. Ne? Also ich glaube, kommen wir nochmal drauf auf das ganze Thema zitieren und kommentieren. Und das finde ich halt echt spannend. Und da denke ich, wird uns in diesem Jahr auch noch erheblich mehr bevorstehen.
Ja, denke auch. Genau. Ja, dann haben wir noch das Thema, wo wir bei Open Access und derartige Sachen sind. Es gibt ja verschiedenste Plattformen, die einem helfen, die eigenen Paper zu teilen und zu organisieren. Und eins davon ist relativ bekannt, ist Mendeley, was man sicher schon mal gehört hat.
Ja.
Anderes ist academia.edu. Und bei diesem academia.edu ging in letzter Zeit Abmahnungen ein, sodass Leute, die bestimmte Paper publiziert oder dort halt abgelegt haben und anderen zugänglich gemacht haben, die Information bekommen haben, sorry, mussten wir leider runternehmen, da wir von Elsevier ein entsprechendes Schreiben bekommen haben. Jetzt muss man sich leider vor Augen halten, dass Elsevier im letzten Jahr Mendeley gekauft hat und damit jetzt, ich weiß nicht, was deren Business Model sein wird im Endeffekt, aber letztendlich wollen sie natürlich User bei sich haben und nicht bei den anderen Plattformen. Und das ist jetzt natürlich eine relativ unsaubere Art, kann man zumindest so interpretieren, da die Konkurrenz auszuschalten, indem man leider zu Recht hingeht und sagt, hey, das ist unser Paper, wir haben das Copyright drauf, das möchten wir dort nicht gepostet haben.
Hm.
Und das scheinen sie jetzt vermehrt gemacht zu haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ob die sozusagen auf den starken negativen Gegenwind, den sie da bekommen haben, jetzt reagiert haben. Aber allein dieser Ansatz, das so zu machen, ist sehr unsauber. Ich meine, das ist immer eine Sache, die schon immer über ihm hing. Wenn man mit Elsevier oder anderen Publishern publiziert hat und das Copyright abgegeben hat, dann darf man das theoretisch nicht mehr auf die eigene Webseite stellen. Also je nachdem, wo man gerade ist natürlich oder wer man, was die genauen Klauseln sind. Aber das ist immer ein Problem gewesen und bisher ist man, hatte man damit nicht große Probleme. Und letztendlich ist es vielleicht auch gut, dass Elsevier das mal so macht, damit man sieht, was eigentlich das Problem damit ist. Denn wir werden von der Öffentlichkeit bezahlt, Wissenschaft zu betreiben. Wir nehmen dieses Wissen, packen es in eine schöne Form und dann geben es einer Firma, die dann das Copyright drauf hat. Und das, ja, das ist einfach falsch. Mhm. Und, mal gucken, was aus dieser Geschichte jetzt gelernt wird. Aber es ist vom Prinzip her wollen die wahrscheinlich oder will Elsevier einfach Mendeley als den Platzhirsch dort etablieren und Konkurrenz ausschalten. So sieht es leider aus.
Also, was mich halt wundert, ist, dass Elsevier immer noch diesen Weg einschlägt und irgendwie nicht so wirklich was gelernt hat. Also, der Elsevier ist ja sozusagen in aller Munde geraten durch dieses Cost of Knowledge, durch diesen Boykott, der mittlerweile von erheblich vielen Leuten unterschrieben wurde. Ich weiß gar nicht, wo wir da irgendwie stehen.
Die Frage, ich habe die Zahl auch nicht mehr parat.
14.457 Wissenschaftler haben diesen Boykott also unterschrieben. Und ich weiß nicht, was da für Leute sitzen, die sich nicht vorstellen können oder denen es einfach egal ist, was da für Feedback aus dieser Community kommt. Ob die das nicht hören wollen oder ob es ihnen einfach egal ist, auf jeden Fall das dann so weiterzumachen. Und es hat ja durchaus auch ein weites Echo gegeben zu diesen Takedowns. Also es gibt diverse Blogposts, die es ganz gut auflisten, auch so die Reaktionen, die darauf kamen. Der John Dupuis, meine Güte, hat bei Science Blogs einen längeren Artikel geschrieben, den er auch diverse Male aktualisiert hat und sozusagen weitere Artikel verlinkt hat. Und man eigentlich lesen die sich alle gleich und alle stehen so ein bisschen da und denken so, eigentlich können die doch gar nicht so blöd sein. Zumal man ja so ein bisschen Hoffnung hatte, als Elsevier Mendeley übernommen hat, okay, da kam mit der Hoffnung auch gleichzeitig wieder Bedenken, dass man vielleicht doch sich so langsam auf einen anderen Weg begeben wollen würde, aber dem scheint nicht so.
Auf jeden Fall, das sieht leider nicht gut aus.
Ja. Wer das Ganze noch verfolgen will, dem kann ich auf jeden Fall auch anraten, mal bei diesem Open Access Tracking Project vorbeizugehen. Das ist ja eine Initiative, ich glaube, von Leuten in Harvard, die das Ganze ist wie so eine Link-Plattform, an dem man oder auf der man das ganz gut nachverfolgen kann. Also die gehen sozusagen über das hinaus, was der John Dupuy macht, der das ja händisch nachpflegt und dieses Open Access Tracking Project erlaubt das sozusagen ein bisschen umfassender und arbeitet viel mit Tags, mit denen man sich da durcharbeiten kann. Ich glaube, der relevante Tag bei der Geschichte war OA Takedowns, wenn ich mich recht erinnere. Also da findet man noch wesentlich mehr Artikel, die so dazu erschienen sind.
Ja, und auch, auch in diese Richtung ist eigentlich das nächste Thema. Das fand ich sehr interessant. Man muss sagen, es handelt sich dabei um Artikel, aber es ist kein wirklich wissenschaftlicher Artikel, sondern mehr aus dem journalistischen Bereich. Und zwar war das in Science, wo John Bohannon, das ist eigentlich ein ganz interessanter Kerl, dieses Projekt Dance Your PhD gestartet und er hat, glaube ich, auch einen TED-Talk drüber gehalten. Auf jeden Fall, dieser Journalist hat sich einer sogenannten Sting Operation unterzogen, oder er hat eine Sting Operation durchgeführt, indem er ein Paper an verschiedenste Open Access Publisher geschickt hat oder Journale geschickt hat und die gesehen oder gemessen hat, wie die Rücklaufrate ist. Und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber er hat ein grottenschlechtes Paper dorthin geschickt. Das war das Problem. Bei diesem Paper ging es darum, dass aus einer Flechte ein Stoff extrahiert wurde und in diesem Paper wurde beschrieben, wie dieser Stoff, wenn auf Krebszellen gegeben, das Krebszellwachstum hemmt. was super wäre, wenn das entsprechend wahr wäre. Das Ding ist nur, dass dieses Paper eklatante Fehler hat, keine Vergleichszelle genutzt wurde, zu viel Alkohol und verschiedenste Falschaussagen auch drin waren, dass irgendwie ein dosisabhängiger Effekt dabei war, was in Grafiken nicht der Fall war. Also grob gesagt, dieses Paper, wenn das jemand gelesen hätte, hätte er nach 5 Minuten sagen müssen, was für ein Mumpitz. Und dieses Paper hat er an verschiedensten, also mit gewissen Abwandlungen, an verschiedenste Journale geschickt, die alle Open Access publizieren, an, ich glaube, etwa 304 waren es, und hat geschaut, wie ist denn die Antwort darauf. Und leider haben mehr als die Hälfte oder der Großteil, ich glaube 156, haben dieses Paper angenommen. Dann gab es diesen großen Spin daraus, hauptsächlich von Science und auch leider von vielen Mainstream-Medien. Oh, Open Access ist so schlecht, weil es einfach keine Qualitätskontrolle hat und dann jeder Blödsinn veröffentlicht werden kann. Und natürlich immer mit diesem Hintergedanken, ja, die Open Access-Leute wollen ja nur Geld machen, deshalb nehmen sie sozusagen alles an und publizieren auch alles. Letztendlich muss man sich hier vor Augen halten, das ist so nicht ganz richtig, und der Autor selber, der John Bohannon, hat das auch in der Art nicht ausdrücken wollen, hat er gesagt. Es gab dann aufgrund dieses großen Gegenwinds aus der Blogosphäre, unter anderem von Michael Eisen, der Mitbegründer von PLOS, gab es dann ein Live-Chat mit 4 Personen, unter anderem halt den John Bohannon und dem Michael Eisen, wo das nochmal aufgerollt wurde und diskutiert wurde. Und sagen wir so, das größte Manko an dieser Studie, wenn man das so nennen darf, ist natürlich die Vergleichsgruppe. Die haben keinerlei Vergleichsgruppe gemacht. Die haben es nicht an fee-based Journale geschickt, sondern nur an Open Access. Und das ist erstmal unfair von der Seite her. Des Weiteren ist auch der Schluss, dass jetzt alle Open Access Journale dadurch oder diese Motivation haben, Geld zu verdienen, ist auch nicht ganz richtig. Denn man muss auch sagen, auch normale Journale haben Access-based, Fee-based Journale haben auch ein Interesse zu publizieren. Und zum Beispiel Science oder so, da zahlt man auch pro Seite, pro Farbseite, muss man auch sagen, gar nicht wenig. Mhm. Also dieser Business-Aspekt dabei ist eigentlich bei beiden Seiten gegeben. Das eigentliche Problem, worauf hier eigentlich hingewiesen wird, oder was dieser Artikel eigentlich hinweist, ist, dass Peer-Review kaputt ist. Ja? Das heißt, die haben es hingeschickt und es wurde natürlich kein Peer-Review durchgeführt. Letztendlich, der Michael Eisen hat so gesagt, es wurde ein Service versprochen, der nicht durchgeführt wurde. Ja? Als Publisher ist es natürlich das Publizieren der eine Service, aber auch das entsprechend einem Peer-Review zu unterziehen, und das wurde hier ganz klar nicht gemacht. Und die Metadaten zeigen auch, das sind irgendwelche Leute, die teilweise in obskuren Orten sitzen, die nichts damit zu tun haben, was auf der Webseite steht, sondern irgendwo sitzen und dann ihre Banken noch woanders haben. Das sind einfach Betrüger. Das sind keine Open Access Publisher, das sind Betrüger, die sagen, sie sind ein solches. Leider war der Spin halt in den Medien ein anderer. Dieser Artikel weist auf viele Probleme hin. Das eine ist ganz klar, der Peer Review ist kaputt, und es gibt Möglichkeiten, oder es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu reparieren, aber das wird leider nicht so viel angegangen. Da werden wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn es gibt verschiedene Lösungen. Das andere ist natürlich auch der finanzielle Aspekt. Ja, man kann als Open Access Publisher Geld verdienen, aber das liegt auch unter anderem daran, dass Publishing allgemein relativ teuer ist. Und wenn man da die allgemeinen Preise senken würde, dann wäre dieser Incentive, diese Motivation, als Betrüger dran zu gehen, gar nicht mehr so gegeben. Und ein Beispiel ist natürlich PeerJ, die mit sehr geringen Kosten ein Gegenmodell liefern. Der Michael Eisen hat auch gesagt, man müsste eigentlich diese ganze Publication-Business müsste man eigentlich ganz anders angehen. Eigentlich müsste das als letzter Teil der wissenschaftlichen Arbeit, ja, und was alles vom Staat bezahlt wird, müsste eigentlich auch als Infrastruktur gesehen werden. Und sozusagen eigentlich müssten diese Publisher dürften gar nicht existieren, sondern man müsste eine Infrastruktur haben, wo man Sachen publiziert und das nicht über ein externes Business fahren. Ja. Was ist noch dazu zu sagen?
Was mir dieses Peer Reviewing, also der Begutachtungsprozess, der sozusagen als Gatekeeping-Prozess als Zugangsregelung, wer in diesen wissenschaftlichen Magazinen veröffentlichen darf, gilt, und wo es verschiedene Arten des Peer Review gibt, der ist ja schon sehr, sehr lange in der Kritik oder in der Diskussion zumindest.
Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Momentan, also meines Wissens, ist es meistens so, dass die Leute, die ein Paper reviewen, nicht bekannt sind, dem Autoren oder auch der Allgemeinheit. Soll heißen, das ist anonym. Genau. Und es wird auch nicht, die ganzen Kommentare sind dann nicht publik. Soll heißen, vielleicht gehen wir es mal kurz durch. Ich als Wissenschaftler schicke ein Manuskript an einen Publisher. Mhm. Der Editor schaut sich das an und sagt, ja, das klingt jetzt ganz okay. Mhm. Ich schicke das mal an ein paar Leute raus, die aus dem Fachgebiet sind, teilweise näher dran, teilweise weiter weg. Das ist eigentlich immer gut, wenn das ausgewogen ist. Dann schickt er es an, sagen wir mal, 2, manchmal 3, manchmal 4 Leute. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, immer leider zu lange, also da gibt es verschiedene Zeiten, aber kommt das dann zurück zu dem Editor, der gibt das dann an den Autoren zurück. Und da steht entweder drin, ja, schönes Paper, kann so akzeptiert werden, oder ah, hier, das ist ein Knackpunkt, oder ah, das habe ich nicht verstanden, oder hier muss man nochmal Experimente machen. Und je nachdem wird dann gesagt, okay, das wird akzeptiert, es wird rejected, oder es wird mit Verbesserungen, die noch kommen müssen, nochmal akzeptiert.
Genau. Das Problem an dem ganzen Prozess ist sozusagen, also das ist ein Feature, aber auch ein Problem, nämlich also in der Regel ist das Double Blind Peer Reviewing, also derjenige, der das Paper einschickt, weiß nicht, wer das Ganze begutachtet, und der Begutachter oder die Begutachter wissen in der Regel nicht, wer den Artikel geschrieben hat.
Bei uns in den Biowissenschaften weiß ich meistens, wer es geschrieben hat, wer das Paper geschrieben hat, also Reviewer weiß es, aber es kann sein, dass es in anderen Richtungen anders aussieht.
Okay. Und der große Kritikpunkt ist sozusagen, dass diese Begutachtung verdeckt läuft. Genau. Und dass sozusagen weder die Gutachten noch die Hinweise offen liegen und nachvollziehbar sind, sowohl für alle diejenigen, die sozusagen sich dafür interessieren könnten. Was das Problem dahinter ist, ist, dass du sozusagen keine Kontrollinstanz mehr hast.
Also richtig.
Du weißt halt nicht mehr, oder du kannst nicht mehr nachvollziehen, warum dieses Paper abgelehnt wurde. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass die wenigsten Autoren damit auch offen umgehen. Also du hast ganz, ganz wenige Autoren, die beispielsweise Ablehnungen publik machen und dann sagen, hier, ich habe ein Paper geschrieben, das habe ich eingereicht, das wurde abgelehnt aus den folgenden Gründen. Und das ist sozusagen etwas, was schon sehr, sehr lange diskutiert wird, ob man das nicht offen gestalten könnte als so ein Open Peer Review Verfahren, wo es durchaus auch interessante Vorschläge gibt.
Der Michael Eisen hat im Zusammenhang in diesem Live-Chat hat er auch gesagt, es wäre schon ein erster Schritt, einfach nur diese Peer-Review-Antworten auch öffentlich zu machen. Sei es erstmal anonym, aber dann wäre zumindest dieser ganze Workflow, diese ganze Diskussion wäre entsprechend öffentlich, und das kann man dann auch diskutieren.
Ja, ja.
Der nächste Schritt ist natürlich dann zu sagen, okay, ich bin der Verfasser dieses Reviews und muss auch für meine Meinung stehen. Man muss sich das auch so vor Augen halten, dass gestandene Wissenschaftler dann vielleicht auch ihr Feld verteidigen in sowas und, keine Ahnung, vielleicht den Konkurrenten dann noch mit extra Aufgaben von einer Publikation abhalten oder solche Sachen. Also das ist, da kann man, wenn man möchte, relativ schmierige Tricks anwenden. Mhm. Nicht, dass das jetzt vielleicht Usus ist, aber die Gefahr besteht zumindest.
Also ganz, was ich auch noch einen spannenden Aspekt fand, ist das, was schon vor Jahren mal ausprobiert wurde. Ich weiß gar nicht, inwieweit da die breiten Bemühungen jetzt noch existieren. Es war ja mal, oder eine Richtung war sozusagen, den Peer-Review-Prozess offen zu halten und nicht nur auf bestimmte Leute zu beschränken, also auf bestellte Gutachter sozusagen, sondern durch die Community machen zu lassen.
Und als PLOS, ne?
Genau, genau. Und ich glaube, es gab sogar mal ein deutsches Projekt, was das gemacht hatte, allerdings nicht mit sozusagen nicht mit Journalbeiträgen, sondern ich glaube, das gab es mal als Versuch mit Blogbeiträgen, wo man dann sozusagen an Stellen auch kommentieren konnte und die Kommentare danach weislich an der Stelle auch wiederfinden konnte. Das ist natürlich was, was sehr umfangreich werden kann und was relativ schwierig umzusetzen ist, wenn man bestimmte Dinge beachten möchte, sozusagen auch eine Aussage darüber treffen möchte, wie relevant ist eine Aussage auf Basis der Erfahrung, die der Kommentator mitbringt oder der Gutachter. Also kann ich sozusagen eine Aussage, die ein Gutachter trifft, kann ich der vertrauen auf Basis seiner eigenen Reputation. Und das ist natürlich wieder ein schwieriges Unterfangen, weil wir da wieder genau in einen anderen kritischen Bereich kommen, nämlich wie sich so wissenschaftliche Reputation aufbaut. Und also das ist ein äußerst spannendes Thema, aber auch sehr weitläufiges Feld, weil es auch schon sehr lange diskutiert wird.
Viele meinen jetzt, dieser Versuch von PLOS One sei gescheitert, weil da relativ wenige Sachen stattfinden.
Ja.
Das Problem ist einfach Folgendes. Auch ein Wissenschaftler muss ökonomisch denken. Und wenn er sich irgendwann auf einen neuen Job bewirbt, auf eine höhere Stelle, was auch immer, und die Leute fragen, was hast du denn gemacht? Dann muss er Paper auf den Tisch legen. Und nicht, ich habe hier kommentiert, ich habe da kommentiert. Es gibt einfach keinen Incentive, keine Motivation für den Wissenschaftler, das zu machen. Das ist das Problem dabei. Wir werden alle leider nur nach unserem Paper-Output gemessen. Nicht, ob wir irgendwo noch was Nettes geblockt haben oder ob wir irgendwo anders uns eingebracht haben. Ja. Leider ist das Measurement da sehr, sehr eingeschränkt.
Hm. Ja. Also auch da gibt es ja dann Bemühungen, kam ja auch schon mal zur Sprache, so Altmetrics wäre da ein Stichwort, also sozusagen auch diese Metriken der Reputationsmessung zu erweitern und nicht nur harte Artikelveröffentlichungen und die Referenz durch Zitation auf diese Artikel zu messen und heranzuziehen, sondern halt auch genau Bemühungen und Kommunikation außerhalb dieses sehr engen Kontextes.
Genau.
Ja. Da gibt's, ich denke, das werden wir auch noch diverse Male ansprechen, weil es da echt spannende Projekte gibt.
Gibt es auch dieses DORA, das hatte ich mir leider noch nicht angeschaut. Das ist letztendlich ein Statement von vielen Wissenschaftlern, sich dagegen auszusprechen, den Impact Factor als Measurement für den Output eines, ich spreche jetzt nur Englisch, also den Impact Factor, das muss man jetzt leider sagen, den Impact Factor als Auswahlkriterium oder als Bewertungskriterium für ein einzelnes, für einen Wissenschaftler sozusagen zu nutzen. Wie viele Publikationen hat er in einem Journal mit so und so vielen Punkten an Impact? Das ist fatal, weil es auch ganz klar gezeigt wurde, die Korrelation zwischen dem Impact-Faktor eines Journals und der Zitationsrate des einzelnen Papers ist sehr, sehr gering. Also das ist fatal, aber es hat sich leider durchgesetzt. Das ist ein ganz großes Problem.
Ja. Du hattest gerade noch was erwähnt, worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, und zwar PeerJ. Das ist ja ein Projekt, was jetzt auch noch nicht allzu alt ist. Ich hatte es in der Episode 5 schon mal angesprochen. Und was ich durchaus sympathisch aus zweierlei Gründen finde. Zum einen gibt es da eine relativ gute Preisstruktur. Also man macht die, also was PLJ ist, ist es sozusagen ein, da kann man es als Reprint-Server oder als Open Access-Plattform.
Es ist ein klassisches Journal. Die haben jetzt auch kürzlich noch einen Preprint-Server noch gelauncht.
Ach stimmt, so irgendwas, genau.
Letztendlich, das Bezahlmodell ist bei denen halt anders. Während ich bei, sagen wir mal, PLOS oder bei anderen Open Access Publishern pro Artikel, den ich publiziere, zahle, ist es bei PJ fast so ein Abonnement.
Genau.
Es soll heißen, ich kann, ich glaube, als Student $99, als Postdoc und aufwärts $199 zahlen, einmalig und kann dann einmal pro Jahr ein Paper dort publizieren, beziehungsweise ich kann sozusagen die Flatrate für $299, glaube ich, nehmen
genau.
Und kann dann so viele machen, wie ich möchte.
Genau.
Es muss nicht immer billiger sein,
ja.
Denn jeder Autor, der mit dabei steht, muss entsprechend dieses Abonnement, ich nenne es jetzt mal so, haben.
Ja.
Und das kann, wenn man ein großes oder ein Paper mit vielen Autoren hat, natürlich mehr als jetzt sagen wir mal die 1000 $500 von Plus One sein.
Das stimmt. Heißt ja auch nicht, dass man sich sozusagen mit diesem Preis den Zugang zu dem Journal erkauft, sondern das wird natürlich trotzdem noch begutachtet und genau, peer-reviewed. Was ich noch ganz sympathisch einfach an PJ finde, ist, dass sie kürzlich oder im letzten Jahr auch so eine Initiative für Undergraduate Students hatten. Also genau für diejenigen, die halt noch wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und die genau in dieses Schema fallen, dass sie bei vielen anderen Journalen eher weniger, eher weniger Chance auf Veröffentlichung haben, wenn sie überhaupt zugelassen sind. Und PJ sagt halt eindeutig, bei uns gibt's da, bei uns kommt sozusagen nicht auf die Stellung innerhalb des Wissenschaftssystems an, sondern bei uns kommt es darauf an, dass die Artikel veröffentlichungswert sind.
Das ist auch ein sehr guter Ansatz.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, weil da gibt's einfach auch sehr, sehr viele, die da willig sind. Und es gibt einfach relativ wenig Orte, wo man da willkommen geheißen wird. Mhm. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass PJ natürlich auch einen guten Start hatte, weil das keine Unbekannten waren, die dahinter stehen.
Richtig, genau.
Ja, also da gab es schon ein bisschen Aufmerksamkeit dafür, obwohl das ein relativ junges Projekt war. Was war es, der Mitbegründer von Mendeley war es?
Genau.
Ich glaube ja, genau. Also spannendes Projekt, das, da erscheinen auch eine ganze Reihe von Papern, die wirklich spannend sind, wenn man da den thematischen Hang zu hat.
Genau.
Okay, ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen abgekommen. Wo waren wir denn?
Es ist ein sehr reichhaltiges Thema. Letztendlich ging ja alles noch aus von diesem Sting Operation Paper, was halt viele Sachen nach sich zieht und wo man halt viel erklären muss, um das in seiner Gänze zu verstehen. Ich denke, wir können das kurz zusammenfassen. Also dieses Paper oder diese Artikel, es ist ja keine wirkliche Publikation im wissenschaftlichen Sinne, hatte sehr viele Schwachstellen, wurde leider falsch kommuniziert in die breite Masse, hat sehr viel Gegenwind bekommen und das Problem ist also nicht Open Access als Business Model, sondern eigentlich Problem ist Peer Review und so wie wir das oder so wie wir heutzutage Peer Review betreiben. Das genau. Würde ich so als Schlussstrich unter die ganze Sache ziehen.
Genau. An der Stelle lohnt sich es vielleicht nochmal beim Peer Review kurz zu bleiben, weil da schoss mir vor kurzem ein Link vorbei, der sich genau darauf bezieht, nämlich auf das, was wir gerade angesprochen hatten, dass es sozusagen einfach oftmals nicht ersichtlich ist bei den klassischen Peer-Review-Prozessen, was eigentlich innerhalb dieser Peer-Review stattfindet und warum das Paper zugelassen oder abgelehnt wurde. Und jetzt gibt es ein, oder was heißt jetzt? Jetzt bin ich erst auf dieses Projekt gestoßen. Ich weiß nicht, ob du das vorher kanntest. Das Projekt SciRef.
Jetzt nichts.
Das ist sozusagen ein Service, der es Wissenschaftlern ermöglicht, sozusagen das Peer Review zu peer reviewen. Also sozusagen einfach ihre Erfahrung mit diesem Peer Review darzulegen und das öffentlich zu bekunden. Und darum geht's. Es geht sogar darum, das Ganze nicht nur zu begutachten, sondern auch tatsächlich zu bewerten. Also was sozusagen das Ziel ist, ist so ein Bewertungsindex, wie gut das wie hoch die Qualität eines Peer Review-Verfahrens bei bestimmten Magazinen ist. Und was ich ganz, das finde ich in der Tat einen sehr, sehr spannenden Einstieg, weil das, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich finde, Peer-Review-Verfahren sind auch ein bisschen so ein Qualitätskriterium für Journale, weil ich finde, wenn man, das ist so ein bisschen eine Respektbekundung auch. Also wenn ich ein anständiges Peer-Review mache, dann egal, was da als Einreichung kommt, schätze ich den Autoren auch wert. Und wenn ich jetzt den Schritt darüber hinausgehe und sozusagen Magazine auch danach oder Journale danach so ein bisschen sortieren kann, wo ich eine gute Peer-Review erwarten kann, dann bin ich natürlich als Autor auch eher dazu geneigt, mich meine Artikel dort einzureichen, wo die Peer-Review als gut bewertet wurde.
Genau. Und musst du noch sagen, ein ganz also persönlich wichtiger Punkt ist auch Geschwindigkeit. Also manche Peer Reviews dauern ja Monate und das kann man sich nicht immer leisten, wenn man das mal so.
Ja. Und was ich jetzt noch spannend fände, wäre sozusagen, wenn man jetzt dazu übergehen würde, auch gerne anonymisiert, das muss man ja nicht personalisiert machen, sozusagen die Peer Review Zusammenfassung, also die Gutachten mal offen zu legen. Und das sozusagen auch abgelehnte Artikel zu publizieren, wenn jetzt fachlich nichts dagegen spricht. Also wenn da natürlich totaler Murks drin steht, weil ich einfach Verfahrensfehler oder so gemacht habe, dann ist das, sollte ich mir das vielleicht überlegen. Aber wenn das wenn das abgelehnt wurde aus qualitativen Gründen, weil das, ich weiß nicht, was man dafür Aussagen treffen könnte, das mal offen zu legen und sozusagen nachvollziehbar für andere Autoren zu machen, auch was da an Tipps zurückkommt, wie das, in welcher Art und Weise das geändert werden sollte. Ich glaube, das könnte, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und ein bisschen Stoff dahinter steht, das könnte durchaus auch zur Steigerung der eingereichten Artikel, der Qualität der eingereichten Artikel beitragen.
Ja, letztendlich kommen wir da schon an ein Thema, was wir auch besprechen wollten, ist eigentlich dieses Faculty oder F1000 Research. Ja. Und zwar in dem gleichen Science Issue, wo diese Sting Operation enthalten war, war ein Special Issue mit allgemein über Open Access. Da ist auch eine kleine nette Visualisierung vom Zeichner von XKCD drin, The Rise of Open Access.
Genau.
Aber da ist unter anderem auch noch ein Artikel über, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob ich ihn ausspreche, Vitek Trak. Das ist der Gründer von Faculty 1000 und Faculty 1000 Research. Der hatte Biomed Central gegründet, ist der ist über 70 und ich würde sagen, wirklich ein Visionär, der hat es wirklich drauf. Und dieses Faculty 1000 Research, da ist es so. Man postet eigentlich den Artikel und er ist sofort publik da. Und der ganze Peer-Review-Prozess ist öffentlich und mit Namen. Und ich denke auch, so wie du es gerade sagtest, einfach an diese Sachen kann man auch sehr viel lernen und man kann auch diesen Prozess sehr gut verstehen.
Ja. Das ist ja etwas, was sozusagen für viele, die das allererste Mal einen Artikel einreichen, ein Riesenhindernis ist, weil der ganze Prozess in seinem Ablauf zwar logisch und klar ist, weil er auch beschrieben ist, aber in dem tatsächlich, das, was tatsächlich passiert, halt sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist für jemanden, der das noch nicht hat. Klar kann man dann Kollegen fragen oder auch mal den Doktorvater oder ähnliches. Aber ich kenne viele, die dann einfach total davor standen und so gedacht haben, okay, das ist jetzt so ein bisschen das Damoklesschwert und entweder es erwischt mich oder es erwischt mich nicht. Ja? Und man kann sich halt an vielen, vielen Stellen weniger darauf vorbereiten, als wenn man das könnte, wenn man sozusagen einen transparenten Einblick in dieses ganze Happening hätte.
Es ist ja auch, man muss leider sagen, fast so ein gewisser Ritualtanz. Also da sind so gewisse Sachen drin, das ist vielleicht, ja, es hat sich so rauskristallisiert, ja, man erklärt nochmal kurz, was hat denn diese Studie gemacht und so. Also das sind Sachen, die kann man, wie du selber sagst, als Anfänger, wenn man das noch nie gemacht hat, gar nicht so wissen oder das allgemeine Prozedere. Und das ist sehr schön, klar, wenn man dann einfach mal nachgucken kann, erst kam das, und wie antworte ich denn jetzt darauf und wie kann ich denn jetzt sozusagen meine Defense, also meine Verteidigung darauf oder meine Antwort da jetzt entsprechend formulieren, um diesem wieder entgegenzuwirken oder um sozusagen diesen Fehler zu korrigieren und so. Das ist, denke ich, ein sehr schöner Ansatz.
Ja. Das ist eins der vielen Projekte, in das man auch öfter mal reingucken kann, weil da wirklich coole Dinge einfach abgehen. Also auch wenn man fachlich nicht so viel Ahnung davon hat, also wenn man sich so ein bisschen mal reingedacht hat in die Logik, wie so Begutachtung funktioniert und auch wie Artikel, wissenschaftliche Artikel funktionieren, sowohl in ihrem Aufbau als auch in ihrer Argumentationsstruktur, als auch in dem, worauf, was sie dann bewirken sollen und wie sie sozusagen Ideen in der Wissenschaftswelt miteinander vernetzen durch Zitationen und so weiter, ist das echt spannend zu sehen, wie auch diese Dinge entwickelt werden und sich fortentwickeln. Und das ist wirklich, wirklich ganz spannend. Lass uns doch, weil wir heute so ein bisschen ein wenig mehr länger gebraucht haben zur Vorbereitung dieser Folge, lass uns doch am Ende noch so ein paar lustige Links reinwerfen, die ganz nah an diesem Thema dran sind, nämlich am Thema kommentieren, zitieren, sich miteinander vernetzen. Und vor allen Dingen die Debatte sozusagen anzustoßen, weil da haben wir jetzt hier an der Liste noch so zwei, drei Geschichten.
Genau, also PubMed Central Commons ist da. Und was ist das? Jeder, der in den Biowissenschaften unterwegs ist, der kennt PubMed, soll heißen eigentlich die Suchmaschine für biowissenschaftliche Artikel, wo man halt einen Abstract bekommt. Und wenn man sich anmeldet, beziehungsweise eingeladen wurde, kann man da jetzt auch kommentieren. Das kann man selber sein, sagen, oh, bei dem Artikel fehlt noch das und das, das kann man dort herunterziehen. Man kann Leute fragen, man kann vielleicht noch sagen, ah, das ist vielleicht noch mit diesem Artikel verknüpft. Das ist eine relativ spannende Sache, die jetzt auch erst am Anfang steht. Und da ist schon einiges an Aktivität, aber es könnte sicher mehr werden. Interessant ist halt, dass es von PubMed, also von der Instanz eigentlich kommt, auf der viele Leute vertrauen. Von daher denke ich, hat das sehr viel Potenzial.
Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, wie lange PubMed schon existiert und wie viele Veröffentlichungen da drauf sind und wie viel da drauf verlinkt und zitiert wird. Ich glaube, das ist jetzt weit über 23 Millionen Zitationen allein auf dieser Plattform. Das ist natürlich spannend, dass genau dieser Player, der sozusagen schon eine sehr, sehr starke Marktpenetration hat oder Bekanntheit hat, genau sowas macht und sich öffnet. Das ist natürlich genau das Signal, was man braucht an der Stelle, was an anderen Stellen immer von so, naja, ich nenne es mal jungen Wilden kommt, ne? Und das ist natürlich an der Stelle dann ganz cool, wenn so ein großer Player sowas einführt und sozusagen den Unterbau schon hat und die Macht auch hat, das jetzt einfach dahinzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Das ist ganz cool.
Ja, richtig.
Mir ist noch was über den Weg gelaufen, was so ein bisschen ähnlich in die Richtung Kommentare und Debatte geht. Was auch schon ein bisschen her ist, das, was mir damals aber total an mir vorbeigelaufen ist, und zwar Papier. Merkt man schon, ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Peer Review und Publikation und Kommentieren, ist eigentlich oder nennt sich selber Online Journal Club. Was diese Plattform gewährleistet, ist, dass man wissenschaftliche Publikationen einfach kommentieren kann. Sozusagen derselbe Gedanke. Ich glaube, die Papier-Comments sind auch auf PubMed mit integriert oder laufen da auch mit rein. Und man kann jetzt einfach auch anonym wissenschaftliche Paper kommentieren. Und dazu gab es im Sommer oder im Frühling 2013 ein recht ausführliches Interview auf Zeit.de mit den Machern von Papier. Und motiviert durch diese Panne, die in einer dieser Klonstudien Arbeiten aufgetaucht ist, die genau
nämlich, schon Wissenschaftler.
Ne? Genau. Und das ist ein durchaus lesenswerter Artikel. Und wenn man so ein bisschen auf Papier herumklickt, dann kriegt man auch schnell ein Gefühl dafür, wohin das mal gehen kann. Also dieses Kommentieren, dieses sich mit wissenschaftlichen Publikationen auch mal inhaltlich auseinanderzusetzen, wenn man nicht unbedingt einer der Gutachter ist oder auf Konferenzen sich trifft, und das mal zu kommentieren und eine Debatte anzufachen, das ist irgendwie eine echt spannende Entwicklung, die letztes Jahr irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß auch nicht, wieso.
Ja, ich habe es auch, glaube ich, nur kurz gesehen. Ich habe mir es noch gar nicht genau angeschaut. Haben die ORCID integriert eigentlich?
Die haben die PubMed-ID, die haben die Archive-ID und den DOI. Ich weiß nicht, ob ORCID schon dabei ist. Habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Das müsste ich auch nochmal nachgucken. ORCID, für den, der es nicht kennt, ist eine neue Autoren-ID, letztes Jahr, glaube ich, eingeführt. Habe ich auch, glaube ich, in einer dieser Folgen schon mal behandelt, weil ich auf einer der Veranstaltungen war im letzten Jahr. Muss ich nochmal raussuchen.
Ja, interessant ist halt, dass ich hinter dem sehr viele bekannte Publisher, wie auch ja, Major Publishing Group und sowas wirklich versammelt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeine aus dem sonst wo kommenden ID, sondern es ist wirklich etwas mit viel Support von der wissenschaftlichen Community. Von daher wird das wahrscheinlich wirklich der Identifier für den Wissenschaftler langfristig.
Genau, also nennt sich ja Open Researcher and Contributor ID, was natürlich auch der Wunsch ist, was, wie der Titel schon verlautbaren lässt, nicht nur die Wissenschaftler klar zu identifizieren zu können, sondern auch Kontributoren. Also das, was üblicherweise so ein bisschen in Paper, wo so 13 Autoren vorne drauf stehen, meistens so ein bisschen untergeht. Da hat man oft den Fall, dass man so 2-3 Namen hat, die dann eher die Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn man bloß irgendwie Contributor war und irgendwo im Paper genannt ist, dann geht man so ein bisschen unter. Und da so ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, weil man natürlich, wenn man alle Beitragenden in so einem Paper über die entsprechende ID mit dem Paper in Verbindung bringen kann, man natürlich sehr viel dichteres Netz an Publikationstätigkeiten und sowas zeichnen kann. Was ganz spannend ist. Genau, und dann gibt es ja mit dem Open Science Framework ein ja sehr technisch orientiertes Projekt, das beim Center for Open Science angesiedelt ist. Und die haben sich vor kurzem mal damit auseinandergesetzt, wie man denn eigentlich so ein Zitationsnetzwerk auch noch aufbauen könnte. Nämlich durch Crowdsourcing. Wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe mir das zumindest mal kurz angeguckt, codetechnisch kann ich da ja mal nicht so viel zu sagen, ist auch wieder, funktioniert ähnlich wie der Open Access Button, auch wieder über einen Bookmarklet, über einen Zeitlet, wie sie es nennen. Und was das Ganze macht, ist, wenn ich irgendwo auf ein wissenschaftliches Paper treffe, was ich mir ohnehin gerade angucke, dann kann ich sozusagen dieses Paper markieren und dieses Zeitlet oder Bookmarklet liest sich die Zitationsangaben, die unter diesem Paper oder zugehörig zu diesem Paper existieren, aus und integriert es in seine eigene Datenbank. Also was ich eigentlich mache, ist, ich reichere eine Datenbank mit Metadaten zu wissenschaftlichen Papern an.
Was mich da ein bisschen interessiert, ist leider wieder der juristische Teil. Ich kann mich erinnern, auf der OKConf, also von der Open Knowledge Foundation 2011, hat eine Kanadierin ein ähnliches Projekt vorgestellt, das nannte sich, glaube ich, Knowledge for All, was auch darum ging, eigentlich sozusagen diese Zitationen einfach einzusammeln. Und ich glaube, da hat jemand gesagt, das ist gar nicht ganz trivial oder juristisch nicht ganz ohne, weil das sozusagen Teil von dem Paper ist und damit dem Copyright unterliegt, so lächerlich das jetzt auch klingen mag.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber das sollte nochmal gecheckt werden. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die das gemacht oder vielleicht sagen sie auch, ist uns egal, wir machen es trotzdem. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil man dann eben auch diese Zitationsmetriken und Netzwerke erstellen kann und wirklich auch mal, man könnte zum Beispiel mal die Impact-Faktoren und sowas auch mal wirklich nachrechnen, genau. Was ja auch nicht wirklich möglich ist.
Also was ich glaube, was die machen, ist, sie nehmen nicht ausschließlich die, also du hast ja, wir reden ja sozusagen über zwei unterschiedliche Arten von Zitationen. Einmal die Zitation, die in dem Paper ist, und einmal die Zitation, die auf dieses Paper verlinkt. Ne?
Genau.
Und du hast ja bei ganz vielen Journalen zu dem Paper rechts meistens in so einer Navigationsleiste sozusagen die Incoming Links oder Deep Links oder Zitationen oder wie oft das Thema auf Twitter rumgegangen ist, wie oft dieser Link auf Twitter geteilt wurde oder ähnliches. Da kann man relativ viel Zeug mit aufnehmen und ich glaube, das geben sie vor allen Dingen weiter.
Okay.
Und da bin ich mir gar nicht so sicher, weil das könnte man ja dann argumentieren, das ist ja eigentlich nicht sozusagen innerhalb dieses Papers, sondern das ist ja, man geht sozusagen mit den Metadaten, die mit diesem Paper umgehen, zurück.
Genau.
Und das wäre aber trotzdem eine spannende Geschichte, weil natürlich das Journal, was diese Metadaten einsammelt und sozusagen die Widgets oder die Algorithmen entwickelt hat, um das dort auf der Webseite auch auszugeben, dann natürlich auch wieder sagen könnte, naja, das sind aber irgendwie unsere Daten, weil wir haben sie ja in der Form erst aggregiert. Das wäre natürlich irgendwie mal eine spannende Frage, aber da habe ich zumindest noch nichts mitbekommen, dass in der Richtung was diskutiert werden würde. Ja, kann man ja zumindest mal das Auge drauf haben.
Genau, wir bleiben am Ball.
Genau, genau. Dann würde ich sagen, tun wir doch für heute den Deckel drauf, wie man so schön sagt. Ich kann oder würde zum Abschluss noch einen Punkt ansprechen, und zwar diejenigen, die sich jetzt auch noch unter oder zu meinem Aufruf gemeldet haben, doch vielleicht das Open Science Radio durch Teilnahme zu unterstützen. Immer herzlich gern. Da kommen, glaube ich, noch viele andere Blickwinkel zu. Bei einigen weiß ich, bei welchem Thema sie sehr firm sind und auch leidenschaftlich gern darüber sprechen und dazu argumentieren. Bei anderen weiß ich es nicht genau. Wer also nach wie vor Lust hat, tut das einfach in die Kommentare. Da spricht nichts dagegen, bei der einen oder anderen Folge dann einfach jemanden noch mit dazu zu holen, der sich vielleicht speziell mit bestimmten Themen beschäftigt. Ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht, dich dabei zu haben.
Fand ich auch klasse. Mir, also ich muss auch erwähnen, das ist mein erster Podcast überhaupt. Also ich fand das jetzt auch sehr spannend. Und es ist wirklich ja ein nettes Gespräch unter Fachleuten, könnte man sagen. Es ist sehr spannend auf jeden Fall.
Genau. Wir grooven uns noch ein bisschen ein.
Genau, technisch, da habe ich heute ein bisschen gefehlt. Das war mein Fehler. Ubuntu, Skype und Audacity ist eine etwas trickigere Konstellation.
Genau, genau. Also wir arbeiten da an der technischen, sauberen Lösung und werden sicherlich auch noch mal das ein oder andere Mal so ein bisschen an der Aufnahmequalität arbeiten. Für alle die technisch gern dann unter solche Folgen kommentieren, ja, etwas dünn, ihr hättet doch einen Double-Ender machen können, das war genau
mehr
das
culpa.
Problem.
Mehr culpa.
Aber das ist auch... Ich glaube, an der Stelle ist auch einfach die inhaltliche Qualität etwas wichtiger als die Audio oder als die auditive Qualität. Solange die nicht wehtut im Ohr, soll das mal ganz okay sein. Und wir arbeiten dran.
Genau. Gelobigen Besserung.
Genau. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf dann unsere nächste gemeinsame Episode, denn das soll es werden. Wir werden halt einfach in Zukunft das Open Science Radio gemeinsam gestalten. Und wir machen jetzt mal keine Versprechungen auf Veröffentlichungszeiträume. Das hat mir die Vergangenheit gelehrt, aber regelmäßig soll es auf jeden Fall wieder erscheinen. Mal gucken, was wir da hinbekommen.
Richtig.
Gut. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe ja noch einen zweiten wissenschaftsnahen Podcast, das Explorism. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Explorism Radio. Nein, den Explorism Podcast. Dort werde ich heute die allerletzte Folge veröffentlichen, die sozusagen mal zusammenfasst, was mit dem Experiment passiert ist und warum es da nicht weitergeht. Das ist aber auch gar nicht traurig, weil Experimente können nun mal auch dazu führen, dass man den Weg nicht weiterverfolgt. Und das Ziel war ja sozusagen, Nachwuchswissenschaftler zu interviewen zu ihrem Alltagsleben und zu ihrer Position und wie sie sich so in diesem Wissenschaftssystem fühlen. Das kann man durchaus weitermachen, wenn sowas mal wieder vorkommen sollte. Dann spräche da, glaube ich, nichts dagegen, das einfach an dieser Stelle weiterzuführen. Denn jemand, der über sein Alltagsleben offen berichtet, ist ja auch irgendwie Open Science.
Genau, das ist sehr offene Wissenschaft.
Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke vielen dir, Dank. Konrad, fürs Mitmachen.
Vielen Dank fürs Mitmachen lassen.
Gerne, gerne. Ach so, wo kann man dich lesen? Sag nochmal schnell.
Wo kann man mich lesen? Wahrscheinlich der beste Einstieg ist meine Homepage konrad.förstner.org, dann also OE ausgeschrieben und Förstner wie der Förster im Wald mit einem N nach dem T und oder einfach nach mir googeln, Konrad Förstner, und dann auf meiner Homepage findet man viele Links zu Twitter, meine ganzen Publikationen, meine ganzen Publikationssammlungen und solche Späße, ist alles dort zu finden.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Dann bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.